Hey Julia, ich bin's, Diana. Und ich habe heute gesprochen mit Mrs. Menopause Dr. Katrin Schaudig über das Thema, wann ist eigentlich Schluss? Also mit den Blutungen. Ich finde es ja so irre, die erste Blutung ist so eine große Sache, so ein Ereignis im Leben. Und die letzte, vollkommen unspektakulär, weil man ja gar nicht weiß, dass es die letzte ist. Und es erst mit ja, großem zeitlichen Abstand, wenn überhaupt jemals, zuordnen kann. Damals, letzten März, die war es dann ja wohl. Und dann haben wir noch gesprochen über das Phänomen der vorzeitigen Wechseljahre, aber hör selbst, gibt eine Menge zu erzählen. Liebe Grüße!
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich, denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration.
Wir, das sind Diana Helfrich und
Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Diana mit
Dr. Katrin Schaudig. Sie könnte man als die Mrs. Menopause im deutschsprachigen Raum bezeichnen, denn sie ist die amtierende und im Übrigen auch wiedergewählte Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Die Gynäkologin hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone hier in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schaudig.
Ja, Frau Helfrich, ich freue mich auch sehr.
Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das viele Frauen beschäftigt, nämlich wann ist Schluss? Also, wenn die Regelblutung erstmal unregelmäßig geworden ist, fragt man sich ja irgendwann bei jeder Blutung, die da noch kommt, war es das jetzt oder kommt da vielleicht noch was? Denn das ist ja das ganz Besondere an dieser Zeit. Die letzte Blutung ist eine ganz normale Blutung und man weiß immer erst im Nachhinein, das war sie, damals war sie es gewesen. Und vielleicht können Sie das zum Auftakt nochmal erklären. Wann kommt der Punkt, wo ich dann wirklich davon ausgehen kann oder muss, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es gelaufen?
Das ist eine, ehrlich gesagt, ziemlich schwierige Frage. Also der Zeitrange, in dem Frauen in die Wechseljahre kommen, ist extrem unterschiedlich. Ich habe neulich tatsächlich wieder mal eine Patientin gesehen, die mit 59 noch regelmäßig blutete.
Regelmäßig heißt dann wirklich monatlich?
Ja, krass. Und die, wo ich auch noch einen Eisprung nachweisen konnte. Ja. Also das kann man an den Hormonwerten sehen. Das ist allerdings sehr ungewöhnlich. Der mittlere Zeitpunkt der letzten Regelblutung, muss man immer wieder sich vor Augen führen, ist zwischen 51 und 52 in Deutschland. Der bleibt auch relativ stabil. Also da ändert sich nicht viel. Da ist also weder ein Trend nach oben noch nach unten.
Aber das, dadurch, dass es so ein großer Spielraum ist, sagt das ja überhaupt nichts für mich selber aus.
Es sagt für Sie nichts selber aus. Vielleicht kann man sich so als kleine Brücke überlegen, das, was wir auch schon im Verhütungspodcast angesprochen haben, dass die WHO zum Beispiel sagt, wenn Sie nach dem 50. Lebensjahr ein Jahr lang keine Blutung mehr haben, braucht man nicht mehr verhüten und dann ist es wahrscheinlich auch durch. Vorm 50. Lebensjahr, sagt man, müssen das 2 Jahre sein. Ich hatte neulich erst eine Patientin, die jetzt um die 60 ist, die plötzlich wieder blutete und zwar nach 6 oder 7 Jahren. Und da muss man natürlich immer gucken, ups, das kann ja jetzt was richtig Krankhaftes sein. Also ich war erst ganz aufgeregt. Es gibt dann auch so Eierstocktumore, die Östrogen produzieren und die müssen auch entfernt werden. Und an sowas denkt man dann. Und wissen Sie was? Im Nachhinein, es war einfach nochmal ein Follikel, der aus der Tiefe des Eierstocks sich auf den Weg gemacht hat. Man kann es fast nicht glauben, aber es war dann definitiv so bei der Patientin. Also das heißt aber trotzdem, dieses ein Jahr nach der letzten Regelblutung, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass nochmal was kommt. Aber es ist nie komplett ausgeschlossen. Trotzdem würde man dann sagen, die Frau ist eindeutig, was wir im medizinischen Fachtermini sagen, postmenopausal. Das heißt, sie ist jetzt eindeutig in der Phase nach der letzten Regelblutung.
Das heißt vielleicht nochmal, um die Begriffe zu klären, die Menopause ist die letzte Blutung.
Genau.
Und postmenopausal ist man dann ein Jahr nach der letzten Blutung. Und die Zeit dazwischen gehört noch in die Perimenopause, wo die Umstellung einfach volle Kanne läuft.
Ich würde mal sagen, so streng kann man das alles nicht ziehen.
Ja.
Es gibt einfach Frauen, die haben die letzte Blutung. Danach ist Schicht im Schacht, gibt's auch kein Östrogen mehr. Die sind dann auch bereits voll im Östrogenmangel. Und dann gibt's aber durchaus Frauen, die nach dieser vermeintlich letzten Blutung immer noch so ein bisschen Eibläschen haben. Und da kommen wir auch schon zum entscheidenden Punkt, die Eibläschen oder Follikel, was wir jetzt auch in diesem Podcast gelegentlich so nennen. Das ist ja die eigentliche Quelle unserer Hormonproduktion, sowohl des Östrogens als auch des Gelbkörperhormons. Und wir kommen ja dann in die Wechseljahre, wenn dieser Eizellvorrat aufgebraucht ist. Und nochmal auch ganz wichtig, wie viel Eizellen haben wir überhaupt? Interessanterweise haben wir bei Geburt, also wenn wir auf die Welt kommen, rund 1 Million Eizellen. Und wenn wir in die Pubertät kommen, sind davon schon 2/3 abgestorben. Also mit Eintritt in die Pubertät haben wir noch 300.000 bis 400.000. So, und jetzt kann man sich ja sagen, ja boah, das ist ja immer noch total viel, das kann auch ewig reichen. Nee, es ist eben so, dass neben der Tatsache, dass mit jedem Zyklus nur ein Eibläschen reift, das sind so, wenn sie keine Schwangerschaft nahmen und keine Pille nehmen, vielleicht so 450 im Leben.
Das sind ja nicht viele von den 350.000 oder was?
Das sind nicht viele. Aber es ist scheinbar immer so, dass immer eine ganze Kohorte von anderen Eizellen, die sich vielleicht warm gelaufen haben für einen Zyklus, die gehen dann zugrunde. Das heißt, wir haben also so zwei Aspekte. Ein ganz kleiner Teil kommt zur vollen Entwicklung mit Eisprung und eigentlich Schwangerschaft. Dafür ist es ja alles nur gemacht, dass wir dauernd schwanger werden. Das wollen wir natürlich nicht, aber dafür hat die Natur das so eingerichtet. Und eine riesige Menge geht einfach zugrunde. Und jetzt kommt eigentlich auch der Knackpunkt. Die Frage ist, wie groß ist dieses Päckchen, was wir mitbekommen haben bei unserer Geburt? Und es entscheidet sich natürlich bereits im Mutterleib. Denn da wird der Vorrat an Eizellen angelegt. Der ist auch nicht vermehrbar. Anders als bei Männern. Die Spermien werden alle 3 Monate nachgebildet. Die Eizellen, also die Eibläschen und die Eizellen, die da drin stecken, die können wir nicht mehr machen. Das ist so eine Art Rucksack. Den haben wir dabei. Und wenn dieser Vorrat, dieser Rucksack leer ist, dann kommen wir in die Wechseljahre. Man sagt so grob, dass mit der letzten Regelblutung ungefähr noch 1000 Eibläschen da sind.
Ah, aber das ist interessant. Was passiert denn dann mit denen?
Ja, die gehen eben auch irgendwann zugrunde.
Ah.
Aber es kann eben doch noch mal eins, was besonders fit ist und ja, irgendwie sagt, so, ich will es jetzt noch mal wissen.
Ja.
Und dass eins eben doch noch mal was macht, wie bei diesem Fall, den ich gerade geschildert habe.
Mhm. Gibt es denn auch so Fälle, wo eine Patientin von ganz regelmäßigem Zyklus auf Nulllinie, also?
Ja, das gibt es. Das ist eher selten, aber das gibt es. Das gibt es tatsächlich. Es ist nicht oft, aber
ja.
Ich sage so, ich weiß immer nicht so richtig, wissen Sie, wenn ich mit den Patienten spreche, es gibt echt viele, die gar nicht ihren Zyklus richtig monitoren.
Mhm.
Die gucken so Pi mal Daumen, ja, ich blute so einmal im Monat. Das ist dann quasi in Anführungsstrichen eine regelmäßige Blutung. Wenn Sie dann mal nachfragen, und die doch nachguckt im Kalender, doch, ich habe es mir mal aufgeschrieben, dann sehen sie, ah, es war doch mal 6 Wochen, es war doch mal 3 Wochen. So ganz regelmäßig ist es nicht. Insofern ist es schwer zu sagen, aber es gibt diese einzelnen Fälle, die bluten regelmäßig und dann geht zack, wie ein Schalter ausgeschaltet, ist es vorbei.
Also der Normalfall ist ja sicherlich, dass man einfach nochmal so lauert über einen langen Zeitraum und wirklich, wirklich nicht weiß, wo man steht. Und das ist ja Teil des Unbehagens irgendwie. Und dann kann man praktisch, wenn man ein Jahr nach einer Blutung ist, kann man sagen, okay, das wird dann wohl vor einem Jahr die letzte gewesen sein. Und jetzt darf ich mich drauf einstellen.
Ja, jenseits der 50.
Jenseits
unter
der 50.
Unter 50 nicht. Ja,
okay.
Also.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben. Und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin. Und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen SIM-on-Mobile-Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis. Denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und dann
okay,
gibt's natürlich
aber
so
das ist natürlich dann nochmal ein viel längerer Zeitraum, ne?
Wahnsinn. Ja, und da gibt's natürlich so eine gaußsche Verteilung mit Standardabweichungen und so weiter. Da können Sie sagen, beim Teil der Frauen geht das Ganze mit Anfang 40 los und bei manchen eben dauert es bis 60.
Und dazu wollte ich nochmal fragen, diese gaußsche Normalverteilung, also wir wollen nachher ja auch nochmal das Thema vorzeitige Wechseljahre anreißen.
Mhm.
Die sind, glaube ich, unterhalb von 35, ne?
Nee, unter 40.
Unter 40.
Mhm, mhm.
Und die sind Teil dieser Normalverteilung oder nee. Ist das es? Okay, da kommen wir gleich zu.
Das ist klar. Also nun gibt es, wissen Sie, und es gibt Faktoren und die können wir retrospektiv auch nicht richtig sagen. Was ist bei der Mutter passiert, während der weibliche Fötus im Mutterleib war? Was hat da vielleicht die Ansammlung oder das Füllen des Rucksacks mit Eibläschen gestört? Das kann eine Minderernährung sein, es kann eine Mangelernährung sein. Es gibt durchaus Studien, die sagen, in Regionen dieser Erde, wo Frauen unterernährt sind, schlecht versorgt sind, auch mit Mikronährstoffen, die kommen früher in die Wechseljahre. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass in unserer westlichen Welt, wo wir jetzt mal davon ausgehen, dass das schick war, dass wir dann später in die Wechseljahre kommen. So ist es auch nicht. Da ist schon irgendwie so ein Limit.
Da nähern wir uns einer ganz wesentlichen Frage, die auch schon an uns herangetragen wurde, nämlich, kann man den Zeitpunkt der letzten Blutung beeinflussen?
Nein, das kann man nicht. Und es gab auch immer mal wieder Fragen und Studien, die geguckt haben, wenn jemand seinen Eisprung über einen langen Zeitraum unterdrückt, zum Beispiel mit einer Antibabypille, dann spart er doch Eizellen. Aber ich sag's nochmal, wenn Sie sich überlegen, 350.000 bis 400.000 haben wir bei Eintritt in die Pubertät. Wir verhindern mit langjähriger Pillenabnahme 460 Eisprünge. Das sind nur 460 super wenig. Und dieses Zugrundegehen von Eizellen findet eben trotzdem statt.
Und ständig statt.
Es findet ständig statt. Das ist auch möglicherweise so ein Prozess wie bei Aschenputtel, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen oder umgekehrt. Es kann auch gut sein, dass die Natur einfach schon beginnt, Eizellen auszusortieren, die nicht mehr gut sind, wo dann schon die Chromosomen verändert sind. Das ist ja auch der Grund, auch anders als bei den Männern und den Spermien, unsere Eizellen altern eben mit uns. Und eine 40-Jährige hat eben Eizellen, die sind auch schon 40 Jahre und nicht frisch. Und eine 45-Jährige, da sind sie eben 45. Das ist auch der Grund, warum, wenn dann eine Schwangerschaft eintritt, die Fehlgeburtsrate und auch die Rate an Schwangerschaften, wo der Embryo oder der Fötus irgendwelche Veränderungen hat, Chromosomenveränderungen, die steigt ja drastisch an. Ich meine, das wichtigste Beispiel, das ist Down-Syndrom, Trisomie 21, was ja doch mit 40 deutlich nach oben geht. Und das hat einfach auch was mit den Spontanmutationen in diesen bereits seit 40 Jahren dort im Eierstock gelagerten Eizellen zu tun.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich bin in dieser Phase, wo ich denke, kommt da noch mal was? Ja, dann liegt doch eigentlich total nahe, sich zu überlegen, ja, wie ist es denn jetzt für mich? Wie könnte es denn laufen? Ne? Das Naheliegende wäre dann erstmal die eigene Mutter zu fragen. Ne? Das wird ganz stark vererbt, ist das richtig?
Das wird ganz stark vererbt, das ist die Genetik, wobei es gibt ja immer zwei Linien. Also man könnte ja auch diese Gene von dem Jahr und von den Großmüttern weiß man es dann meistens nicht. Es ist aber völlig richtig, da ist eine Genetik drin. Es gibt aber auch noch andere Faktoren. Zum Beispiel Raucherinnen kommen früher in die Wechseljahre, so 1 bis 2 Jahre, weil durch das Nikotin eben auch schon Eier quasi ein bisschen geschädigt werden. Frauen, die eine Operation hatten am Eierstock, an den Eileitern, Sterilisation, die kommen auch übrigens Gebärmutterentfernung, kommen etwas früher in die Wechseljahre, was vielleicht damit zu tun hat, dass die Durchblutung des Eierstocks eingeschränkt ist und deswegen vielleicht doch ein paar mehr Zellen zugrunde gehen. Also das sind alles so statistische Größen, wo man sagt, okay, wenn man sich die Statistiken anguckt, die kommen 1, 2, 3 Jahre früher in die Wechseljahre. Und wenn ich jemand sehe, der früh in die Wechseljahre kommt oder, und nachher unser Thema, vorzeitige Wechseljahre, dann frage ich immer so ein bisschen, hatten Sie mal eine Operation oder am Eierstock, an den Eileitern, war da mal irgendwas ansonsten nicht in Ordnung? Also das muss man immer gucken. Es gibt Einflussgrößen.
Ja, da möchte ich nochmal nachhaken. Also ich stelle mir vor, dass dann alles, was sozusagen gesundes Leben fördert, auch den Verfall herauszögert. Fände ich jetzt gar nicht so eine schöne Botschaft, weil das würde dann ja bedeuten, dass es in der eigenen Verantwortung ein Stück weit ist.
Also man müsste jetzt mal theoretisch, Frau Helfrich, eine Studie machen, wo man jemand, der ab 20 sich total gesund ernährt hat, der immer einen regelmäßigen Zyklus hat, der immer viel Sport getrieben hat, also so das Idealbild. Jetzt finden Sie mal eine Kohorte von diesen Frauen. Da sind ja immer Störfaktoren. Ich glaube, die Genetik spielt eine wesentlich wichtigere Rolle. Interessant ist, dass bei den Frauen, die sehr früh oder zu früh in die Wechseljahre kommen, wir in 70% letztlich dann doch keine Ursache finden.
Das ist Schicksal letztendlich.
Es ist ein bisschen Schicksal und denken Sie nochmal an diesen Rucksack, der uns mitgegeben wurde, an dem können wir irgendwie nicht mehr viel ändern. Ich glaube, viel entscheidender ist, was im Utero, also während wir im Bauch der Mutter sind.
Noch nicht geboren bin.
Ja, genau. Und Ihre Mutter können Sie nun retrospektiv schon gleich gar nicht beeinflussen. Also da sind auch Dinge, die auch die Mutter vielleicht nicht beeinflussen konnte oder kann, die hat vielleicht ein Medikament gekriegt in der Zeit.
Ja, oder damals haben ja viele Mütter auch noch geraucht, ne?
Also, ja, es haben viele geraucht, aber das ist natürlich auch extrem schwer, diese Einflüsse wirklich sauber rauszuarbeiten, das schafft man nicht.
Also ich würde gerne nochmal so den einen oder anderen weiteren Risikofaktor nennen, oder was heißt Risikofaktor? Also es können ja auch nicht alle ihre Mutter fragen, ne?
Wissen Sie, und die Mutter erinnert sich da auch gar nicht drum. Und was da für Einflussfaktoren in der Schwangerschaft der Mutter waren, ja, mal eine spannende Frage zu überlegen. Hatte die Schwangerschaftsabbrechen in der frühen Schwangerschaft, war sie dann irgendwie minder versorgt an Nährstoffen? Da kenne ich keine Daten, weil das ja so schwer zu untersuchen ist. Wie wollen Sie das auch? Sie können es nur retrospektiv machen und wenn die Frau nur früh in die Wechseljahre kommt, dann können Sie fragen, was waren vor 40 Jahren bei Ihrer Mutter? Da kriegen Sie nichts raus. Das ist eine wilde Gemengelage.
Also es ist aussichtsreicher, einmal bei sich selbst zu gucken. Thema Rauchen, Thema Operation, aber auch Thema vielleicht bestimmte Medikamente.
Ja, aber wissen Sie, Frau Helfrich, auch da ist es so. Also ich kenne kein Medikament, wo man sagt, also fällt mir jetzt gerade keins ein, außer Chemotherapie, wo man eindeutig sagen kann, so das führt zur Zerstörung von Eiern. Auf jeden Fall nicht, während wir in unserer fertilen Phase sind. Also Chemotherapie ist natürlich ein wichtiger Punkt.
Bestrahlung,
ganz genau. Also wenn das kleine Becken bestrahlt wurde, auch in der Jugend und Frauen, die eine Chemotherapie kriegen, insbesondere Hochdosistherapien, bei diesen jugendlichen Leukämien oder lymphatischen Karzinomen, die kriegen ja ganz häufig ganz frühe Wechseljahre. Also da wird praktisch Keimzellgewebe komplett zerstört.
Und sowas wie frühere Erkrankungen, also Brustkrebspatientinnen oder so, gibt es da Erhebungen, wie auch die Zahl der Kinder, würde mich auch interessieren. Gibt es da einen Zusammenhang?
Also auf den Zeitpunkt der Wechseljahre, ich kenne zum Beispiel zumindest keine Daten dazu. Und beim Brustkrebs kommt es drauf an, ob sie eine Chemotherapie hatten oder nicht.
Klar.
Wenn keine Chemotherapie, dann macht es keinen Einfluss. Wenn sie eine Chemotherapie hatten, macht es sicher was. Und dann kommt so ein bisschen auf die Chemotherapie an. Und es kommt auch auf ihr Alter an, in dem sie diese Chemotherapie hatten. Also das ist so eine Funktion, es gibt bestimmte Chemotherapie-Medikamente, die da ein höheres Risiko bringen. Dann gibt es welche, da ist das Risiko nicht so groß. Und nochmal, wenn eine 40-Jährige eine Chemotherapie kriegt, die hat ja schon nicht mehr so viel Eizellen. Und da kann das dann einfach sein, dass sie wirklich deutlich früher in die Wechseljahre kommt oder direkt nach der Chemotherapie.
Ein Thema wollte ich noch ganz kurz anreißen. Essstörungen führen ja auch oft zum Verlust des Zyklus, aber diesen Effekt vom Eiersparen,
nein,
das hatten wir ja eigentlich gerade schon, nee, ne? Dass genau das eben nicht funktioniert.
Funktioniert nicht.
Oh. Das ist eine sehr spezielle Situation, in der man da steckt, dass man es halt einfach nehmen muss, wie es kommt. Das mögen wir eigentlich gar nicht, ne? Heutzutage.
Ja. Ja, vielleicht wissen Sie, ist es aber auch entlastend, weil wenn man sich jetzt dauernd darüber Gedanken macht, oh Gott, wie kann ich denn das jetzt rausschieben? Das können Sie nicht. Fertig.
Ja.
Es ist einfach so.
Fertig aus,
das muss man akzeptieren. Und naja, und ich würde mal sagen, der große Teil der Zorgausschen Verteilung, die haben ihre Menopause zwischen 45 und 56 oder lassen wir mal sagen 47 und 57. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Range. Ich sehe manchmal Frauen, neulich hatte ich eine, da dachte ich mir, die hat ab 45 einen ganz unregelmäßigen Zyklus gehabt. Dann hat sie auch schon geschwitzt und schlecht geschlafen und sowohl der Hausarzt als auch die Frauenärztin haben ihr gesagt, nee, also sie sind ja viel zu jung, das können keine Wechseljahre sein. Es hat alles gepasst und der Frau ging es auch richtig schlecht. Und man hat ihr immer wie, nein. Als dann mit 47 die Regel endgültig aussetzte, dann kam so ein bisschen das Erwachen, aha, kann doch Wechseljahr sein. Die kamen dann zu mir und meine Frage war dann, ab wann war denn ihr Zyklus nicht mehr so regelmäßig? Ja, das hat schon mit 44 angefangen, ja. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert. Also ab 45 ist es nicht so ungewöhnlich. Die Frauen finden das manchmal ganz schlimm, wenn man denen sagt mit 45, sie sind jetzt in den Wechseljahren. Also das ist so, so äußern die das auch, als würde man ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber 45 ist einfach eine Normvariante. Man kann so sagen, mit 40 ist es sehr früh. Dann würde ich sprechen von frühzeitigen Wechseljahren. Also alles, was so zwischen 40 und 45 ist, ist es aber nicht in dem Sinn pathologisch. Da fahndet man auch nicht nach Ursachen. Wenn es vor 40 ist, Da reden wir von vorzeitigen Wechseljahren. Also wichtig die Unterscheidung vorzeitig und frühzeitig. Und die vorzeitigen Wechseljahre ist dann schon was, wo wir beginnen, nach allen möglichen Ursachen zu fahnden.
Das ist dann unter Umständen, wenn die Frau 39 ist, genau der Unterschied. Fahndet man nach Ursachen oder nicht?
Ja, aber beides ist natürlich eben auch so eine Grauzone. Mhm. Ja, also das Klar. sind zum Teil sehr aufwendige und teure Untersuchungen. Da fragt man sich dann mit 39, soll ich das jetzt noch machen? Zumal es eigentlich fast nie eine Konsequenz hat für die Frau. Also keine Konsequenz im Sinne, dass ich die Ursache, wenn ich sie dann finde, behandeln kann.
Was sind denn das für Ursachen?
Das ist eine sehr heterogene Gruppe. Also nochmal per Definition spricht man bei unter 40-Jährigen von vorzeitigen Wechseljahren. Früher hieß es Klimakterium praecox. Jetzt ist der medizinische Begriff prämature primäre Ovarialinsuffizienz. Also um das zu übersetzen, primäre Ovarialinsuffizienz heißt, der Eierstock arbeitet nicht mehr, weil keine Eier mehr da sind. Und prämatur heißt, dieser Zustand setzt zu früh ein, wird abgekürzt mit POI. Egal, früher hat man gesagt Klimakterium praecox. Nun gibt es Frauen, die dieses POI bereits haben, wenn sie eigentlich in die Pubertät kommen müssten. Das sind in über der Hälfte der Fälle genetische Ursachen. Zum Beispiel Frauen mit dem Turner-Syndrom. Ja, und dann gibt es noch alle möglichen genetischen Varianten. Das Turner-Syndrom ist gar nicht so selten. Ich glaube, 1 auf 1000, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also es gibt einfach junge Mädchen, da bleibt dann auch häufig schon die Pubertätsentwicklung aus. Und da müssen sie gucken, woran liegt das. Ja, gibt auch das ist sehr selten, zum Beispiel, dass die eigentlich einen XY-Chromosomensatz haben. Da gibt es aber eine genetische Störung, die bewirkt bereits im Mutterleib, dass sie sich als Frau entwickeln, obwohl sie einen XY-Chromosomensatz haben. Man früher Zweier-Syndrom genannt. Aber das ist alles relativ selten. Die tauchen aber dann in unseren Sprechstunden im Pubertätsalter auf. Vielleicht werden sie schon beim Kinderarzt auffällig. Es gibt zum Beispiel super seltene Enzymstörungen, die heißen Galaktosämie. Da fehlt einem ein Enzym im Stoffwechsel und dann häufen sich Metabolite an, also Stoffwechselprodukte, die toxisch wirken auf die Eizellen, die werden zerstört. Also wir haben in unserer Praxis, wir sind ja eine Spezialpraxis, eine einzige Patientin, die das hat. Die kommen dann eben auch häufig gar nicht richtig in die Pubertät. Dann muss man die Pubertät, also sprich die Entwicklung der äußeren Geschlechtsmerkmale, induzieren. Das kann man medikamentös, ist so ein bisschen tricky, aber kann man machen. Aber nochmal, das sind oft Mädchen, die bereits beim Kinderarzt auffallen. Und wir sehen manchmal auch Mädchen, die dann mit 15, 16 kommen. Ich habe noch keine Regel. Äußerlich ist soweit vielleicht als einigermaßen, die haben sogar eine Brustentwicklung. Und dann sehen wir doch immer mal wieder, dass die diese primäre Ovarialinsuffizienz haben. Das heißt, sehen wir an den Laborwerten, die haben ganz, ganz hohes FSH. Wenn ich das einmal gesehen habe, da weiß ich, okay, das ist so, dann sind einfach keine Eizellen da.
Das ist ein hartes Schicksal, ne?
Das ist ein hartes Schicksal. Und ich gebe zu, ich meine, als Arzt muss man ja immer ein bisschen distant sein. Das sind die Gespräche, die finde ich besonders schwierig. Und wo ich mich auch an ein Gespräch erinnere, wo dann Mutter und ich beide geweint haben. Die Tochter selber hat gar nicht begriffen, was das heißt. Weil dann, das ist quasi eine nicht änderbare Diagnose. Mhm. Wenn diese Mädchen mal Kinder haben wollen, dann müssen sie eigentlich adoptieren. Oder sie können ins Ausland fahren, heimlich und eine Eizellspende machen, die in Deutschland nicht erlaubt ist.
Aber das, also um das nochmal klar zu kriegen, das hat ja jetzt nichts mit den mittelalten Frauen zu tun. Also wir verlassen jetzt praktisch diesen Bereich der vorzeitigen Wechseljahre wieder und begeben uns in die frühzeitigen Wechseljahre. Also sozusagen im Rahmen dieser Normalverteilung einfach extreme Fälle. Wie oft passiert Ihnen das?
Ja, das mir passiert, ich habe natürlich eine Spezialsprechstunde. Mhm. Ich muss nochmal sagen, auch die mit 16 sind vorzeitige Wechseljahre. Das Ganze läuft unter POI. Und das sind alle Frauen, wo die Wechseljahre vor 40 losgehen. Das sind 1% der Frauen. Aber ich muss jetzt nochmal sagen, diese 1% sind natürlich verwischt, weil da sind auch die dabei, die mit 16 das schon hatten.
Ja. Ja?
Das heißt, man kann sagen, da wo es zwischen 30 und 40 losgeht, kenne ich gar keine richtige Statistik. Wir versuchen jetzt gerade, das auch in Datenbanken statistisch besser zu erfassen. Es gibt einen Spezialisten aus England, Nick Panay, der begonnen hat, ein großes Register europaweit zu führen. Wir haben jetzt gerade die Überlegung, auch in Deutschland, so ein Register mal aufzustellen, einfach um auch noch mehr zu lernen darüber.
Das würde ich absolut begrüßen, weil letztendlich, ja, das sind ja die Frauen, die sich am verlorensten fühlen, ne? Weil, ja, also die haben ja gar keine Chance drauf zu kommen, was Sache ist. Da sehe ich ganz viel Kummer, der, wenn man da mehr Zahlen, mehr Datenmaterial hätte, vermutlich einfach schon vermieden werden könnte an Teilen.
Na, vermeiden kann man gar nichts. Das ist leider nochmal so an der Stelle. Sie können nichts vermeiden. Aber es ist für die Frauen wichtig, es dann zu erkennen. Interessant ist auch, dass ich erlebe, dass Frauen, wenn wir eine Ursache finden, das gut finden. Also die können besser damit leben, als wenn ich sage, ist halt so.
Mit vermeiden meinte ich auch gar nicht, dass man dieses früher in die Wechseljahre kommen vermeidet, sondern dass man sozusagen aufklärt, das, was wir hier die ganze Zeit machen, ne? Weil dann geht es einem ja immer schon viel besser, wenn man weiß, was mit einem los ist.
So sieht's aus. Und wenn ich jetzt mal so, finde es interessant, dass Sie das fragen, weil ich kenne keine Statistik dazu. Aber wenn ich jetzt meine persönliche Fallstatistik sehen würde, dann würde ich sagen, ich habe nicht wenige Frauen, also Mädchen, wo das eben zum Pubertätsbeginn erkennbar wird, also die dann einfach keine Regel kriegen. Dann so zwischen 20 und 30 fällt mir jetzt gerade gar keine ein. Also das kommt, auch das kommt vor, ist aber selten. Und dann gibt's noch mal so eine Gruppe zwischen 30 und 40. Der Klassiker ist, die setzen die Pille ab. Also es ist kein Klassiker, aber es kommt vor und plötzlich kommt keine Regel und dann gucken wir alles nach, woran kann es liegen. Und dann sehe ich plötzlich, hups, das sehe ich sofort auf einen Blick, weil das ein ganz typischer Laborwert ist. Das FSH, das ist dieses follikelstimulierende Hormon, ist super hoch. Es kommt aus der Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse, die versucht aus diesem Eierstock noch irgendwelche Eizellen rauszukitzeln. Dann steigt das FSH und das wird dann wirklich turmhoch. Das ist ein eindeutiges Indiz. Und die Definition übrigens für Klimakterium Präcox, also vorzeitige Wechseljahre, sieht vor, dass man im Abstand von mindestens 4 Wochen ein erhöhtes FSH messen kann. Das muss dann noch gar nicht so sein, dass es in einem Bereich ist, wo man sieht, da ist überhaupt keine Eizelle mehr. Es gibt ja diese Übergangsphase der Perimenopause, wo FSH schon erhöht ist, aber immer noch Östrogen nachweisbar ist. Das ist dann so eine Grauzone. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der mit 39 an der Stelle ist, da frage ich mich schon, mache ich jetzt die komplette Abklärung?
Hängt sicherlich auch davon ab, ob noch ein Kinderwunsch da ist oder nicht, oder?
Ja, ein bisschen schon. Aber nochmal, selbst wenn ich dann eine Abklärung mache und weiß, woran liegt es, was ich selten rausfinde, das muss ich jetzt auch mal sagen, also in den seltensten Fällen finde ich wirklich eine Ursache, kann ich deswegen ja trotzdem die Eier nicht vermehren. Also ich kann dann sagen, okay, wir müssen jetzt mal Gas geben, da sind noch ein paar Eier da, da ist ja noch ein bisschen Östrogen, also sind noch ein paar Eier und es gibt noch zumindest eine geringe Chance. Fakt ist aber, dass auch in diesen Situationen es dann häufig nicht mehr klappt. Aber Sie haben völlig recht. Insofern ist für bestehenden Kinderwunsch es wichtig, möglichst früh zu checken. Jetzt könnten wir an der Schwelle zum Klimakterium sein und dann Gas geben und noch versuchen, also es hört sich jetzt blöd an, aber das Letzte aus diesem Eierstock rauszuholen. Mhm. Und es gelingt auch gelegentlich. Also nur manchmal ist einfach dann zu spät.
Und auch da wieder, je früher man Bescheid weiß, desto eher kann man vielleicht nochmal Einfluss nehmen.
Ja.
Und vielleicht ist das jetzt auch schon der Ausstieg aus unserem Thema, weil im Grunde genommen müsste man ja einmal formulieren, was sollten alle Frauen, die 30 Jahre alt sind, wissen? Ne? Also in welchen Augenblicken müssen die aufmerken, das nicht auf die leichte Schulter nehmen und sich diesem Thema zuwenden?
Ja, schwieriges Thema. Also es gibt ja diesen ominösen AMH-Wert. Mhm. Ich meine, ganz generell muss man natürlich ohnehin sagen, statistisch betrachtet, ab 30 ist die Chance, schwanger zu werden, beginnt zu sinken. Und ab 35 nimmt diese Chance deutlich drastischer ab. Also das ist so eine Kurve, die beginnt zu fallen mit 30, aber da ist es noch relativ gut. Und ab 35 geht die Kurve steiler nach unten. Wir alle kennen 45-Jährige und 50-Jährige, die dann noch schwanger werden. Das hatten wir ja in unserer Folge, wie lange muss ich verhüten? Das ist ja das Absurde, verhüten müssen wir noch ewig, ja? Ab 35 geht die Chance deutlich runter, was auch damit zusammenhängt, dass dann die Fehlgeburtsrate deutlich steigt. Also es ist so eine Gemengelage. Dann gibt es diesen ominösen AMH-Wert und da möchte ich aber so ein bisschen vorwarnen.
Das haben Sie da ja auch schon gemacht.
Genau, also A ist der unter Pillenanwendung nicht wirklich einschätzbar und man muss einfach sagen, wir können jetzt nicht bei allen jungen Frauen mit 30 den AMH-Wert messen und sagen, okay, du hast noch 5 Jahre, du hast 10 Jahre, du hast 15 Jahre. Immerhin ist der aber ein kleines Indiz dafür, dass der Eizellvorrat vielleicht nicht so üppig ist und dann ist AMH, warum auch immer man es misst bei einer 30-Jährigen, ist nämlich ein teurer Parameter. Wenn der jetzt, sagen wir mal, relativ niedrig ist, dann würde ich mit der Patientin besprechen, wissen Sie, Sie sollten vielleicht nicht mehr bis 40 warten mit dem Kinderkriegen, sondern doch eher mal gucken, dass Sie jetzt in die Puschen kommen. Die aber können sich ja auch keinen Mann wegbacken dann. Ja. Also wenn Sie gerade keinen haben, keinen Partner, wo soll das Kind herkommen? Dann kommt natürlich wieder dieses Thema Social Freezing auf. Soll ich mir Eizellen einfrieren lassen? Da sagt man zum Beispiel idealerweise vor dem 30. Lebensjahr, weil dann die Eizellen ja noch bitter sind. Also ein 35 ist eigentlich schon relativ spät. Das ist aber nochmal eine Option.
Aber ich meinte jetzt auch eher, sobald der Zyklus unregelmäßig ist, zum Arzt gehen. Das ist dann schon angemessen, ne? Wenn man jetzt 30 Jahre alt ist.
Also ich würde mal sagen, jede Frau, die mit 30 einen unregelmäßigen Zyklus hat, sollte mal zum Arzt gehen. Denn es gibt ja auch noch 1000 andere Ursachen, warum der Zyklus unregelmäßig sein kann. Also ein richtig unregelmäßiger Zyklus, damit meine ich jetzt nicht einen, der mal 25 und mal 35 Tage ist. Das würde ich noch so im Range sehen. Aber alles, was darüber hinausgeht, unbedingt einmal checken.
Alles klar. Mir ist noch eine Frage eingefallen, die habe ich vorhin vergessen. Dieser Zeitpunkt, von dem die Blutungen unregelmäßig werden, ja, wenn ich merke, es verändert sich was, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, die mir dann sagen, so jetzt dauert es noch 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre?
Sie können im Podcast mich nicht sehen, aber ich sage es den Zuhörern, ich habe jetzt schon den Kopf geschüttelt. Nee, die gibt es leider nicht. Wissen Sie, diese Perimenopause, also dieser Bereich, wo es langsam losgeht und dann noch so über ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr bis nach der letzten Blutung dauert, der ist einfach variabel bis zum geht nicht mehr. Das ist leider so.
Okay, das finde ich jetzt ein bisschen doof, so zum Abschluss.
Ja, ich verstehe. Nee, ich habe aber, was wir noch nicht besprochen haben, 2 Sachen sind noch ganz wichtig. Weil Sie sagen Abschluss, sind wir schon zu Ende, ist ja furchtbar. Nein, es gibt bestimmte Dinge, die man abklärt, wenn jemand unter 40 in die Wechseljahre kommt. Das eine ist, dass man tatsächlich nach den Chromosomen guckt. Und ich habe vorhin gesagt, Turner-Syndrom-Frauen, die haben meistens überhaupt mit 16 schon keine Eier mehr. Es gibt aber sogenannte Mosaike, das heißt, ein Teil der Zellen ist normal und ein Teil der Zellen im Körper hat dieses Turner-Syndrom. Dann spricht man vom Turner-Mosaik, die kommen vorzeitig in die Wechseljahre. Und dann, wenn man da mit 30 jemand hat, macht man mal eine Chromosomenuntersuchung und dann weiß man es zumindest. Das würde ich dann immer machen. Also das ist ein Muss, ja. Sogar bei Frauen, wo dann so ein Mosaik ist, wo auch ein Y-Chromosom mit dabei ist, also die sogar partiell männliche Chromosomensätze haben, da empfiehlt man sogar, die Eierstöcke zu entfernen, weil ein hohes Entartungsrisiko ist. Das sind aber wiederum meistens die, die schon mit 14, 15, 16 zur Diagnose kommen. Und dann gibt's noch eine Sache. Es ist sehr selten. Das gibt es aber, dass der Körper Antikörper gegen seine eigenen hormonellen Systeme bildet. Unter anderem gegen die Eizellen. Das heißt, der Körper zerstört es selber. Eine Therapie dafür gibt's leider nicht. Es ist aber wichtig, weil auch andere Hormonachsen im Körper gestört sein können. Und besonders die Nebennierenrinde ist da empfindlich. Und wenn man eine Nebennierenrindenschwäche entwickelt, die muss zwingend behandelt werden. Muss man Cortison nehmen, weil das der Körper nicht mehr produziert. Das ist tatsächlich eine lebensgefährliche Geschichte. Das heißt, das checken wir immer einmal mit ab. Vielleicht auch im weiteren Verlauf. Es ist super selten. Wir sind natürlich auch deswegen noch nicht beim Schluss, weil wir unbedingt über die Behandlung noch sprechen müssen. Also unter 40, alle Fachgesellschaften weltweit sind sich absolut einig, eine Hormontherapie, also der Ersatz der fehlenden Östrogene und des Progesterons, ist absolut zwingend. Persönlich rate ich auch Frauen zwischen 40 und 45, nehmen Sie Hormone, weil es einfach auf verschiedene Organsysteme dieser vorzeitig oder frühzeitig einsetzende Mangel nicht gesund ist, Knochen, Herz. Ab 45 kann man sich so ein bisschen, ja, da ist so ein bisschen abhängig von der Situation der Frau, aber unter 40 absolutes Muss. Sie müssen die mit Hormonen behandeln und die ersetzen. Schwierig wird es bei Frauen, die zum Beispiel wegen einem Mammakarzinom und einer Chemotherapie vorzeitige Wechseljahre haben. Da sind dann natürlich so 2 Dinge, die sozusagen gegeneinander sprechen. Einmal, sie wollen das Mammakarzinom nicht düngen und andererseits braucht ihr aber irgendwie einen Hormonersatz. Also das ist eine schwierige Situation, sind immer Einzelfallentscheidungen.
Das lässt schon auch nochmal einen bestimmten Blick zu auf die Hormonersatztherapie, dass in diesem Zusammenhang die Fachgesellschaften sich alle einig sind.
100%.
Man ersetzt, um den Frauen diese Mangelsituation nicht 10 Jahre zu früh zuzumuten, weil dann im Grunde genommen klar ist, dass sie eigentlich gar keine Chance haben, ihre Knochen festzuhalten und so weiter.
Es gibt noch eine Sache, die wichtig ist, und das sind vor allen Dingen die Frauen, die zwischen 30 und 40 in die Wechseljahre kommen. Auch da gibt es eine genetische Mutation, die hat man früher Fragiles X genannt. Jetzt heißt sie FMR1-Mutation, muss man untersuchen, muss zum Genetiker. Das ist wirklich wichtig, weil das ist eine familiäre Häufung. Ich habe einen Fall, da sind 4 Schwestern einer Familie betroffen. Die eine davon war bei mir Patientin, die war Anfang 30 und ich habe plötzlich gesagt, ups, sie sind an der Schwelle zum Wechseljahr. Die hat es dann gerade noch geschafft, Kinder zu kriegen. Die Schwestern, da war es zu spät, die wussten es nicht. Das heißt, es ist auch wirklich relevant, das zu untersuchen. Also wenn jetzt eine kommt, die hat schon zwei Kinder und jetzt ist sie 32 und in Wechseljahren, ist es für ihre Kinder wichtig? Hat die diese genetische Veränderung und müssen auch die potenziellen Töchter dann möglichst frühzeitig in die Familienplanung gehen? Also das sind schon nochmal so Aspekte, die sind total wichtig.
Okay, wenn man eine Mutter hat, die mit 32 in die Wechseljahre gekommen ist, kommt man hoffentlich auch selber drauf, dass man da ein Thema hat, ne?
Ja.
Die Frage ist halt, ob drüber gesprochen wird, ne?
Im Vorfeld. Und das Spannende ist, diese Mutation macht bei Frauen in der Familie frühe Wechseljahre und bei Männern in der Familie führt es häufig zu einer kognitiven Einschränkung.
Ach.
Also die haben eine Lernschwäche. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer zu fragen. Die Brüder, Onkels und so weiter, gibt's da irgendeinen, der kein Abitur geschafft hat oder sowas? Ja, wie wollen Sie das fragen? Ja,
das also ich meine, ist immer schwierig zu fragen.
Ein bisschen tricky, ne?
Abitur ist ja auch nicht das Kriterium.
Genau, Abitur ist auch nicht das, nicht das Kriterium. Aber gab es da mal irgendeinen, der eine Lernschwäche hatte oder so?
Mm.
Das ist das dann.
Also verrückt, ne? Diese Zusammenhänge.
Ja, es ist verrückt.
Immer wieder erstaunlich.
Aber das ist diese vorzeitigen Wechseljahre, da muss man schon einmal zum Spezialisten gehen.
Mm.
Ja, also das ist sicher sinnvoll.
Okay, also die Botschaft an alle, die 30 sind und einen unregelmäßigen Zyklus haben, sowieso alle zum Arzt. Ansonsten haben wir auch gelernt, müssen wir unser Schicksal
tragen.
Und ja, es gibt ja eben halt auch genug Frauen, die wirklich sehr spät erst dran sind und die das dann vielleicht auch gar nicht so toll finden. Man hat dann zwar immer noch die Östrogene, aber man hat halt auch die Blutung.
Man muss verhüten, aber wenn ich mal ehrlich bin, ich kenne wenige Frauen, die sagen, ist jetzt mal endlich gut damit. Aber es gibt natürlich auch Erkrankungen mit Myomen, Endometriose und so weiter für die Frauen. Die sind dann...
Das ist eine Erlösung, ne, wenn das vorbei ist.
Genau, die sagen, oh Gott sei Dank.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Wieder eine Menge gelernt. Vielen Dank, Frau Dr. Schaudig, und bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.